Ich habe mich mit viel, eigentlich sehr gern diese Woche beschäftigt mit 1. Mose 18. Das ist die Geschichte von Abraham im Horst Mambre, der Besuch bekam von den drei Engeln. Ob das Jesus mit zwei Engeln war, also der Vater war es bestimmt nicht. Steht geschrieben, Gott besuchte ihn, aber der Vater ist auf dem Thron. Und der Vater geht normalerweise nicht wandeln auf dieser Erde. Aber vielleicht wird der Heilige Geist uns das irgendwann mal antworten. Aber es sind entweder drei Engel, aber auch Engel kommen direkt aus der Gegenwart Gottes. Direkt aus der Gegenwart Gottes. Und Gott erinnerte mich, ein bisschen leiser sein. Okay. Gott erinnerte mich an die Zeit vor Corona. Ich weiß nicht, wer sich das erinnert. Das war ja Januar, März hat es angefangen und kurz davor, glaube ich, wenn ich mich gut erinnere, und bevor das überhaupt angefangen hat, plötzlich hat Gott mir diesen Text gegeben und ich las das und plötzlich spürte ich, wie Gott ganz klar sagt, es kommt eine Zeit der Ruhe auf euch. Und praktisch am nächsten Tag oder übernächsten Tag wurde angekündigt, dass es eine Pandemie gab und dass wir in einen Lockdown kommen für 3 Monate. Und wir als Gemeinde, das waren ein paar Tage danach, und wir als Gemeinde, wir waren eigentlich dadurch gut vorbereitet. Ich habe dann darauf Samstag, glaube ich, darüber gepredigt oder Mittwoch, ich glaube, es war vermutlich eher Samstag, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir gut vorbereitet. Wir wussten nicht, was uns blühte. Aber Gott gab uns diesen Text. Und da habe ich, genau, ich glaube, das war Samstag, darüber gepredigt. Und für das erste Mal habe ich diesen Text so im Geist so gesehen. Und wie das so ist, der Herr benutzt dann einen Text und gibt uns einen Bezug zu diesem Text persönlich. Dieser Text hat verschiedene Teile, Aspekt. Das eine ist die Ruhe. Das zweite ist die Beziehung, die innere Beziehung, die gebaut wird durch die Ruhe zwischen Abraham und Gott, die drei Engel, und seine Herzenshaltung, seine Haltung im Alltag. Und daraus resultierte, dass er dann automatisch, weil er so ein dienter, demütiger Mann, sieht man im ganzen Text, er begleitete dann die drei Engel mit auf ihre Wanderung, ohne zu wissen, wohin sie ging. Und weil er so vortrefflich war in seiner ganzen Haltung, in seinem ganzen Alltag, sagte dann der Herr, beziehungsweise die drei Engel oder Jesus, sagte einfach, wie kann ich Abraham verstecken, was ich vorhabe, nämlich Gericht. Und ich wusste, dass das ein Wort für uns der Erklärung für Corona. Und das half uns, das zu verstehen. Den ersten Teil haben wir wirklich so erlebt, 3 Monate totaler Ruhe. Wir haben viel Anbetung gearbeitet, die Musik entwickelt, Livestream entwickelt, das Team hat sich entwickelt, Livestream etc. Und dadurch hat sich vieles entwickelt in der Gemeinde. Uns ist es gut gegangen, weil wir von Gott vorbereitet waren. Und alles hatte seinen Platz, seine Zeit, es war richtig. Und dann sehe ich jetzt weltweit viele Propheten, die aufstehen, weltweite Propheten, die aufstehen mit Worten des Gerichts. Und die zum Teil auch sagen, das Gericht wird nicht mehr lang dauern. Es ist nicht das Ende der Zeit, aber verschiedene Dinge verschiedenen Teilgerichten, zum Beispiel in Amerika oder die Pandemie ist ein Teil davon auch, etc. Aber dann in diese Tage, ich glaube, das war Anfang der Woche, plötzlich kam die Frage Gottes zu mir, zu uns und zu mir. Sag mal, was habt ihr mit diesem Text gemacht? Und da war ja kein, ich habe kein Verdammnis irgendwo, da war kein, Gott ist nicht so, dass er kommt. So ist Gott nicht. Aber es war nur eine Frage. Habt ihr wirklich diese erste Phase der Ruhe gesucht? Weil die ist die Basis von all das, was kommt. Und da musste ich sagen, weiß ich nicht. Nein, jein, jein. Jein, weil wir hatten Ruhe und nach einiger Zeit kamen mehr und mehr Leute der Gemeinde, die dann Fürbitter oder Techniker und das war auch sehr gut. Aber wir haben die Zeit benutzt, anstatt vor Gott zu stehen und anbeten und so, wir haben die Zeit einfach benutzt zu arbeiten technisch und so weiter. Wir haben die Zeit gut gefüllt und konnten es gut gebrauchen. Aber richtig zur Ruhe gekommen sind wir nicht. Und ich glaube, dass Gott, ich weiß nicht, was er vorhat, vielleicht will er das ein bisschen nachholen oder uns Nachhilfeunterricht geben, dass wir nochmal tiefer da reingehen. Und letzten Samstag hat Gott mir gesagt, es entsteht ein Neues. Erinnert ihr euch? Heute Anbetung hatte ich das Gefühl, Neues, Neues, Neues ist am Kommen. Ist oft bei uns so. Aber es ist anders, wenn es kleine Dinge oder wenn wirklich Gott sagt, Neues kommt. Und ich wusste, also nach Samstag kommt was Neues. Und wir sind unterwegs mit dem Bahnhof, mit Dingen. Es sind neue kleine Sachen. Aber es gibt etwas fundamental, was mehr an die Substanz geht, was mehr an die Wurzel geht. Und das hat mit diesem Text zu tun. Und ich muss sagen, ich genieße diesen Textmoment total. Ich genieße den Text und ich fange an, etwas Neues das drin zu verstehen. Die erste Phase dieses Texts, ich lese mal ein paar Verse. Der Herr erschien ihm, also Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißeste war. Als der Tag am heißeste war. Ich habe schon darüber gepredigt. Das ist die Zeit, wo man in der Wüste nur die Fliegen hört summen. Dann hörst du den Sand knistern, du hörst durch diese Hitze, wie Zweige von ein paar einzelnen Bäumen oder Gräser, die noch da sind, trotz Hitze, du hörst, wie die knistern oder zerbrechen. Ja, viele Tiere gibt es sowieso kaum, ja, aber es gibt ja trotzdem Insekten, kleine Sache. Und da ist eine ganz spezielle Stimmung um den Mittag. Es ist unheimlich heiß. Heiß. Und er sitzt am Ausgang seines Zeltes. Und es gibt nichts im Wort Gottes, was zufällig da steht wegen der kleinen Geschichte. Sondern alles ist da zielbewusst und deutet auf etwas. Gott wählt diese Zeit der absolute Schwere in der Hitze, weil es der absolut ruhigere Zeit ist, wo der Mensch fast durch die Hitze in einer Art Trance schon ist, weil es so heiß ist. Und wo kein Mensch denkt an, oh, ich muss jetzt und aktiv und mein Zelt muss ich da reparieren und Sarah, komm mal her, lass uns mal zusammen arbeiten. Abraham sitzt sitzt am Ausgang seines Zeltes und seine Augenlid sind schwer, sind schwer. Und wisst ihr, was ich glaube? Abraham ist mit einer Phase seines Lebens zu Ende. Da ist etwas, wo er abgeschlossen hat. Wenn du davor schaust, dann siehst du, Abraham lebt in der Zukunft. Er ist sehr zielorientiert, sehr zukunftsorientiert. Und Gott hat ihm immer wieder gesagt, oh, der Nachkomme wird kommen. Und durch dich wird die ganze Welt, durch deinen Samen wird gesegnet sein. Wo ist es abgeblieben? Und er ist jetzt, ich glaube, 90 oder so und seine Frau auch, oder 100, ich habe nicht nachgeguckt, aber auf jeden Fall, die sind beide sehr alt. Aber das ist nicht das Problem. Sondern das Ding ist, bis dahin kommt Gott immer mit Versprechen, Verheißung und Abraham, schau auf den Sand am Meer, so zahlreich wird deine Nachkomme sein. Ja, komm doch raus aus deinem Zelt und ich zeig dir den Stern, das ist mein Welt, sagt Gott. Schau, wie viel Stern, so zahlreich wird dein Nachkommen sein. Wir sind Teil davon. Amen. So Gott hat eingehalten, was er gesagt hat. Aber hier in dieser Phase, der sitzt am Tor seines Zeltes und man sieht, ich glaube, dass er abgeschlossen hat. Da ist eine Phase, die zu Ende geht. Er hat abgeschlossen und er erwartet nichts mehr. Was soll er erwarten? Ist ja alles so zu. Es ist eigentlich jetzt, wie sagt man das? Cul-de-sac sagt man in Französisch. Sackgasse. Was machst du, wenn Sackgasse ist? Setzt du dich hin und entspann dich. Ist es positiv? Bei Menschen nicht. Wenn du sehr menschlich, sehr fleischlich bist, dann bist du verzweifelt, dann baumelst du, dann meckerst du, dann bist du depressiv, dann gehst du zum Psychologen, zum Psychiater, um deine Probleme zu erklären, weil es da keine Lösung gibt. Und vielleicht hat der Psychiater dann eine Lösung für dich. Bei Gott ist Sackgasse super. Ich liebe Sackgasse. Weil Sackgasse bringt dich an einen Punkt, wo alles zu ist und es gibt nur einen, der aufmachen kann. Das ist Gott. Und das macht er immer. Das macht er immer. Und dann sind wir überrascht, weil ja nichts mehr von uns kommt. Und plötzlich, puff, Gott ist ein Gott, der Unvorhersehbare. Amen. Er ist kreativ. Ich weiß, wenn ich früh in der Mission war, da gab es Zeit, wo ich mich gelangweilt habe und wo ich dachte, nichts Neues im Land und wie lange noch. Und plötzlich, buff, kam eine Einladung, kannst du mit deinem Team dort und dort und dort. Von heute auf morgen war alles anders. Ja. Und ich habe mich daran gewöhnt, dass Gott ein Gott, der unvorhersehbar ist und dass er kreativ ist. Und dass da, wo nichts ist, plötzlich was ganz Neues kam. Es war immer so. Immer. Plötzlich war ich gerufen, wir waren in Nürnberg und plötzlich kam jemand vorbei und sagt, kannst du in Schloss Solach zurückgehen, die Jüngerschaftsschule leiten. Puff. Und heute auf morgen. Ja, und so war das andauernd. Andauernd. Ich könnte so viele Geschichten erzählen. Ich habe mich daran gewöhnt, flexibel zu sein. Weil Gott so ist. Und deshalb ist es so schön, Gott als Arbeitgeber zu haben. Es ist nie langweilig. Ja, aber das Ding ist, lebst du vor Gott, mit Gott? Es ist natürlich ein Unterschied, wenn du Arbeitgeber hast, du bist in der Schule, du machst dies, du machst das. Und Gott ist über das Ganze, er ist über die Schulbehörde und alles. Und er ist am Ende auch dein Arbeitgeber. Aber das andere ist einfach, wenn Gott direkt dein Arbeitgeber ist. Er ist ein Gott des Unvorhersehbares. So, Abraham sitzt da in Ruhe. Er hat, nehmen wir an, er hat abgeschlossen. Und dann aber kommen die drei Männer und man sieht etwas. Als er seine Augen aufhob und sah, plötzlich, das ist typisch, wie Gott kommt, plötzlich, da standen drei Männer vor ihm. Woher kommen die aus der Wüste? Ist ja unmöglich. Das ist die Sackgasse bei Gott. Plötzlich sind da drei Männer da. Denkst du, oh, ich suche einen Partner. Einfach. Oder drei Frauen, nein. Okay. Aber schau mal. Nein, nein, das waren bestimmt nicht seine Gedanken. Aber es heißt, und als er sie sah, also er hat, seine Augenlid waren schwer, dann hat er die aufgemacht und plötzlich, man spürt das, wenn jemand einen anschaut, ja, auch wenn die Augen zu sind, man sieht es plötzlich. Und dann heißt es, er lief ihm entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Wisst ihr was? Er lief ihm entgegen. Wisst ihr, was das bedeutet? Er erwartete etwas. Wenn ich nichts erwarte, dann bin ich überrascht, erschrecke ich mich und ich sage ihm mein Stück, was soll denn das? Sind die gut, sind die böse? Aber man kann ja irgendwo merken, plötzlich waren die da. Es war wie, als ob mit halbgeschlossenen Augen er was im Geist vernommen hat. Und ich meine, ganz sicher ist es so, das nehmen wir an, es sind drei Engel, die kommen direkt aus dem Thron Gottes. Abraham ist auch im Himmel heute und war ein wichtiger Mann. Da schickt nicht Gott irgend so ein kleines Engelchen. Ich meine, die sind alle mächtig, aber es sind drei Engel. Gabriel, Michael und ich weiß nicht was, das sind Fürsten unter den Engeln praktisch, die direkt am Thron Gottes stehen. Und die eine wichtige Botschaft, außerdem sind das Engel des Gerichts. Und noch in Israel. Oder das zukünftige, das war noch nicht Israel. Das zukünftige, gelobtes Land. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber Abraham sitzt da und er macht die Augen auf und plötzlich stehen alle drei da. Und die Tatsache, dass er läuft, zeigt, da ist ein Hunger. Bei ihm. Da ist ein Hunger bei ihm. Ein Hunger nach was? Ihr Lieben, ihr kommt das Thema am Ende sein mit etwas. Abraham war am Ende mit etwas, worauf er gewartet hat. Gott hat alles erfüllt, er ist reich geworden und so weiter. Das mit dem Kind hat er keine Erwartung mehr, das ist abgeschlossen. Und jetzt hat er Hunger, nach was anderes. Und das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz wesentlich wichtig, wo Gott den Finger bei uns legt. Es ist Hunger, Gott zu begegnen für ihn selbst, mit ihm zu reden, Entspanntzeit zu verbringen. Und ich glaube, dass Gott uns nochmal nachholt. Aber vielleicht sind wir in seiner Zeit. Ich spüre kein großes Verdammnis. Vielleicht ist es einfach so, wir haben eine Runde, aber jetzt kommt nochmal. Ich spüre einen großen Frieden darüber und ich spüre, es ist die richtige Zeit. Es ist die Zeit, Gott zu genießen. Es ist die Zeit, sich zu entspannen. Es ist die Zeit, von ihm zu nehmen. Ja, wir haben, und wir sehen auch, wie die Salbung sich verändert. Habt ihr gemerkt am Samstag, wie viel von uns lang auf dem Fußboden lagen? Das ist nicht erst seit Samstag, das war ja schon davor. Aber es ist wie, als ob die Flut steigt, die Flut steigt. So, Abraham läuft ihm entgegen. Und die nächste Etappe, das ist die Etappe, wo er sagt, geh nicht an dein Knecht vorüber, Herr. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen. Lasst euch nieder unter dem Baum. Ich will euch ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt, danach mögt ihr weiterziehen. Und sie sprachen, tu, wie du gesagt hast. Und das nächste ist, dass Abraham bereitet das Schönste, was er hat. Er sagt seiner Frau, komm, geh schnell im Zelt, knete, backe Kuchen. Und für ihn, da ist so eine Freude da. Da ist kein Zweifel, dies ist nicht feindliche Lage oder irgendwas. Wisst ihr was? Wenn drei Engel kommen direkt aus der Gegenwart Gottes, dann bringen sie diese mächtige Salbung, diese mächtige Gegenwart Gottes und es verbreitet sich auf den ganzen Ort, auf die ganze Region. Es kann sein, dass Abraham mit geschlossenen Augen das schon gespürt hat. Und deshalb ist er dahin gelaufen. Er wusste sofort, hier ist der Shalom Gottes, hier ist Frieden, Frieden, Frieden. Und es ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, himmlische Besuche zu haben. In der Gemeinde oder in dein Zuhause. Achte drauf, dass dein Zuhause gereinigt ist. Immer gereinigt. Immer. Immer. Deine Gedanken rein sind. Wasche dich von Kopf bis zu Füße und deine Wohnung auch in der Kraft des Blutes Jesus. Gelegentlich, wenn der Herr dich so, der Heilige Geist dich leite, reinige mal deine Wohnung dadurch, dass du es mit Öl salbst. Und lass deine Fernseher mal aus. Durch das Fernsehen kommt eigentlich die ganze Weltgeist, viele dämonische Mächte kommen durch das Fernsehen. Wenn du mir das vor ein paar Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, ach wart. Aber heute weiß ich das, weil ich kein Fernsehen mehr gucke und ich sehe den Unterschied in meinem Leben. Die Zeit ist auch ein Stück ernst. Ja. Und es gibt Dinge, wo ich glaube, dass Gott den Finger auch legt einfach. Anyway. So, er spürt diese tiefe Herrlichkeit Gottes, Gegenwart Gottes und er läuft im Zelt und sagt Sarah, knete, backe das beste Kuchen und so und er holt ein ganz, ganz zartes Kalb, das wird ja alles so beschrieben als etwas total delikat und schön, er tut das Beste. Und dann bringt er, und ich meine, wenn man das liest, dann kommt einem das Wasser im Mund. Er bringt von diesem Kalb, das ist alles so irgendwie ökologisch, natürlich, und sowas gibt es heute nicht mehr. Ja. Er bringt von dem Kalb und dann von selbstgemachter Butter und Milch von den Kühen und dann frisch gebackenes Brot, das wie Kuchen ist. Und er bringt das alles und sie sitzen unter dem Tamariske, vermutlich da, wo sein Zelt ist. Und er stellt sich dazu und er isst nicht. Er ist da als Knecht und dient. Und das ist der zweite Punkt. Der erste ist, er ist hungrig nach Gott. Er ist nicht hungrig nach Gott, manipulativ, um das zu haben und das zu haben und das zu haben und das zu haben. Und es gibt eine Zeit für alles im Leben. Okay? Aber Gott weiß auch, zu welchem Zeitpunkt er bestimmte Bitte erfüllt und er ist souverän. Und wenn du nochmal jetzt auf die andere Seite gehst, dann steht in Vers 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Gott ist nichts unmöglich. Unsere Ansprechpartner ist nichts, 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 nichts unmöglich. Aber die Mitte ist, in Abraham ist dieser Hunger, dieser Feuer, ein Feuer, Gott zu begegnen. Und diese Woche hörte ich so, oder am Wochenende, ich weiß nicht mehr, ich hörte so eine Predigt von, ich glaube, das war Bruce Allen, der sagte, der erzählte, wie er sich bekehrt hat. Und er hatte sofort einen Hunger, nach Gott zu begehen, Gott selber. Und ihm ging es nicht weder um einen Dienst, noch um Predigen, noch irgendwas. Er war einfach, er ist wiedergeboren, war hungrig, Gott zu begegnen, einfach face to face mit Gott zu sein. Ja. Und dann ist er zu Seminar gegangen, hat Pastoren gehört und so. Und dann war er immer hungrig. Und die haben erzählt, ja, und dann habe ich das übernatürlich. Und dann ist mir das geschehen und ein Engel habe ich gesehen. Und er hing praktisch an die Lippen der Leute. Und dann war das Seminar zu Ende. Und er sagte, na und? Und dann? Was ist mit mir? Schön, dass Sie das erleben. Was ist aber mit mir? Und er hat Jahre, das wusste ich nicht, er hat Jahre nichts Übernatürliches erlebt. Nichts, nichts, nichts. Und er hat aber Stunden verbracht im Gebet. Das wusste ich auch nicht. Er hat sich eingeschlossen und sein größter Verlangen war, das muss von Gott, das ist übernatürlich, so einen Hunger zu haben. Das ist bei Mike von Bleiben genauso. Die sind ja auch Vorreiter. Und Gott hat Gnade gegeben, aber Gott hat auch ihren Hunger gesehen. Aber das wird auch vom Heiligen Geist bewirkt. Die Berufungen sind auch unterschiedlich. Aber trotzdem, das soll keine Ausrede sein für uns. Manchmal hat er 10 Stunden Gott gesucht. Ja. Und dann ist er irgendwann mal so am Ende gekommen, dass er schließlich zu einem Freund von ihm gegangen ist, der Pastor war und der irgendwo in so ein kleines Häuschen wohnte. Und da ist er hingegangen für eine Woche und wollte einfach aus alles raus und mal nichts anderes tun, außer Gott zu suchen. Da hat er gesucht, gesucht. Und es kam aber nichts. Und dann eine Nacht war er so am Ende, dass plötzlich er so eine Bewegung vor seinem Kopf macht. Er macht dann, finish, ich gebe es auf. Nichts, er war so am Ende. Okay. Und plötzlich hat er gemerkt, dass etwas sich bewegte im Raum. Und auf einmal sah er das Gesicht Jesu und dann war Jesus im Raum, direkt. Mit dunkelbraune Haaren und so. Und Jesus trug ein Gefäß, ein Alabastergefäß mit Öl und hat ihm mit einem Lächeln angeschaut. Mit so einer Liebe, in so einer, also wer Jesus gesehen hat, ich habe ihn nicht gesehen, wer Jesus gesehen hat, ist verwandelt. Du kannst dich die Liebe nicht entziehen. Und diese eine Begegnung hat sein Leben völlig verwandelt. Und Jesus ist zu ihm gekommen mit dieser Alabasterflasche, hat die aufgemacht und da war Öl drin. Und er hat auf seinen Kopf dieses Öl gegossen. Ja. Und das Öl war wie ganz weiches Öl und kam von Kopf bis nach unten. Und je mehr es auf ihm so übergegossen worden ist, desto mehr wurde er total erfrischt, gereinigt, wie ein neuer Mensch. Das Ganze trübselig und einfach Erwarten, Enttäuschung etc. war alles weggewaschen. Ja. Und er war in ein totales Shalom von innen heraus. Voll Shalom und voll erquickt, erfrischt und so ist er einfach wie ein neuer Mensch geworden praktisch, nur durch die Begegnung mit Jesus. Und da es mitten in der Nacht, es war 3 Uhr nachts, ist er sofort zu seinem Freund, der Pastor, gegangen und hat ihm um 3 Uhr nachts wach geworden und hat ihm das erzählt. Und er hat gesagt, okay, morgen ist Sonntag, morgen ist Gottesdienst, ich weiß, was ich tue. Ich rufe die Leute auf und du wirst für sie beten. Und er hat gesagt, nein, nein, ich kann das nicht. Was soll ich da machen? Habe ich noch nie gemacht. Und der Pastor hat gesagt, vertraue mir, ich gebe dir einen Auftrag. Ich beauftrage dich dazu und ich stehe neben dir. Keine Angst. Und am nächsten Tag beim Gottesdienst hat der Pastor dann alle, die wollten, nach vorn gerufen und die haben sich in eine Reihe so hingestellt, der Pastor neben ihm, und er wusste gar nicht, er hatte das noch nie gemacht. Obwohl er schon etliche Jahre Christ war, irgendwie kannte er das gar nicht. Und dann hat er die Augen zugemacht und hat die Hand gehoben, weil er nicht wusste, was er tun soll. Er hat einfach dann ein ganz einfach Gebet und plötzlich war niemand mehr da. Die lagen alle auf dem Fußboden. Der hat dann die Augen aufgemacht und er wusste nicht, wo die waren. Die lagen alle. Ja, und er wusste gar nicht, was es war. Er hat das noch nie erlebt, geschweige bei ihm selbst. Und das war eigentlich ein Anfang von seinem Dienst. Aber der Anfang war das Suchen nach Gott selber um seinetwillen. Und Abraham war am Ende des immer haben wollen. Gib mir, gib mir, gib mir. Give me, give me, give me, give me. My name is Jimmy. Haben, haben. Ha ja, ich will das und das und ich will gesehen werden und ich will einen Dienst und ich will das. Abraham saß und er war am Ende dieser Phase, aber wenn die drei Männer kamen, hat er die Gegenwart Gottes gespürt. Und wenn wir nicht mehr haben wollen, dann gibt es das Nächste, was viel höher ist. Das ist Gott selber begegnen wollen. Und letztlich dann im Psalm, im Vers auf der anderen Seite steht geschrieben, sollte Gott etwas unmöglich sein. Und das ist genau der Punkt, wo Gott uns alles geben kann. Weil einfach die Freundschaft zu ihm das Wichtigste ist. Es ist ein langer Prozess, ein langer Prozess. Und trotzdem gibt es keine Abkürzung. Es gibt keine Abkürzung. Ich persönlich denke einfach, das ist der Weg. Ja. Der Weg ist einfach, Gott um seinetwillen zu suchen. Und er wird sich bei uns offenbaren. Und das ist das Ding, was freisetzt, einleitet die nächste Etappe. Das ist praktisch der Flaschenhals, wo wir durchgehen müssen. Und Gott in seiner Liebe hat uns das vor Corona gesagt. Und jetzt machen wir eine zweite Runde. Und es ist sehr entspannt. Es ist kein Problem. Es ist sehr entspannt. Das, was Abraham kennzeichnet, ist einfach dieses am Ende sein von all seinen Verlangen, von all seinen Ansprüchen, von seinen Ehrgeiz, ehrgeizige Pläne oder haben, 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 haben. Mir hast du nichts gegeben. Und er war zur Ruhe gekommen. Und das Nächste ist, er will Gott begegnet. Und dann sehen wir, wie demütig er ist. Er ist zerbrochen durch die ganzen Jahre. Und obwohl er ein reicher Mann ist, er ist vielleicht ein wahrscheinlich in seiner Region ein wichtiger Mann. Da kommen die drei Männer und er steht unter dem Baum und dient die. Er dient wie ein Diener einfach. Und er steht da, Rede und Antwort, ohne mit ihnen zu essen. Er will nichts haben. Er will, dass sie sich wohlfühlen. Er dient mit Gastfreundschaft. Du bist jetzt wichtig, nicht wir, nicht ich. Und dann reden sie miteinander. Und es ist so, Abraham muss die Atmosphäre gespürt haben, die direkt mit dem Himmel kommt. Und wisst ihr, das ist so wie bei uns, wenn wirklich Gott uns besucht, dann gibt es Gottesdienst, wo niemand geht. Ja, also fleischliche Leute, die das nicht merken, gehen ganz schnell vielleicht. Aber Leute, die den Geist Gott kennen, die sind so hungrig danach und die bleiben. Ich mochte das beim Toronto-Segen früher auch so gern. Wir sind stundenlang geblieben in der Gegenwart Gottes. Weil das ist die Zeit der Vision. Das ist die Zeit, im Geist zu sehen. All das, was Gott mir für die Zukunft gezeigt hat, war damals auf dem Fußboden. Irgendwie und all diese Dinge, die sind dann geschehen. Ja, absolut präzise geschehen, wie Gott es gezeigt hat. Und er ist demütig. Und wisst ihr, er ist beziehungsorientiert. Ich sage nicht, dass er es immer war. Normalerweise, wenn man zielorientiert ist, und er war ein Unternehmer und er war ein Mann, der Großes für Gott tun wollte, dann muss vieles sterben, damit man irgendwie echt lernt, beziehungsorientiert zu sein. Das bedeutet, dass man einfach sitzen kann mit jemand, eine Person, Jesus, Gott, genießt und es passiert nichts. Man interessiert sich für ihn, sie interessieren sich für einen und es ist Beziehungsorientiertheit. Beziehungsorientiertheit ist das Gegenteil von selbstsüchtig. Wenn du selbstsüchtig bist, dann benutzt du Leute, um was von denen zu haben. Stimmt? Ja. Und hier, es gibt nichts, was er noch will. Er ist beziehungsorientiert. Demütig. Und weil die Gegenwart Gottes vermutlich am Ort so stark ist, dann geht es Abraham, wie wir manchmal nach dem Gottesdienst, er mag nicht die ziehen lassen. Dann sagt er, wo geht ihr hin? Ich komme mit euch. Ja, unabhängig davon, dass es vielleicht ein Gesetz der Gastfreundschaft der damaligen Zeit, du begleitest deinen Besuch zu Fuß oder mit Kamel oder so, aber ich glaube, dass er diese Gegenwart, diese Atmosphäre des Himmels nicht verlassen wollte. Und er ist da mitgegangen. Und es muss eine herrliche Atmosphäre sein. Die haben sich unterhalten unterwegs. Und das wäre der Auftakt dann, dass Gott sagt, kann ich Abraham verwehren, ihm etwas nicht zu sagen, was ich vorhabe, nämlich Gericht zu halten über Sodom und Gomorra. Und das sind eigentlich die drei Punkte, die für uns wichtig sind und die für uns zusammengehören. Das eine ist die Beziehung zu Gott, Gott suchen um seinetwillen, sich Zeit nehmen. Ja, nicht mit Programm, nicht Psalm sowieso und jetzt studiere ich den Psalm und wann ist er entstanden und so, spielt keine Rolle. Setz dich hin und einfach, wenn du spürst, dass Gott dir sagt, lies den Psalm, dann liest du den Psalm. Wenn er nichts sagt, dann setz dich mal hin und rede mit ihm, warte mit ihm, warte, bis du im Geist bist. Amen. Und das Zweite ist, du wirst nur Gott begegnen, wenn du wirklich demütig bist, in Demut, in Zerbrochenheit. Alles, was zu tun hat mit Eigensucht und fleischliche Bitterkeit und so, verhindert, dass Gott sich bei dir manifestieren kann. Er wird nicht kommen. Ja, du wirst nichts übernatürlich erleben, wenn du in dein Leben noch immer Bitterkeit hast. Dann hast du nur Unruhe, aber kein Shalom Gottes. Shalom Gottes kommt, es ist die Atmosphäre des Himmels, die Atmosphäre des Heiligen Geistes. Und er ist demütig, er dient, er sucht das Gespräch und er hört auch. Er hört und es braucht Zeit, wenn du dich hinsetzt und sagst, so Herr, sag mir jetzt, was du auf dem Herzen hast. So läuft das nicht. Es braucht einfach unheimlich viel Zeit. Und wenn jemand wie Bruce Allen jahrelang das praktisch durchgehalten hat, im Feuer Gottes praktisch auf Gott zu warten, bis Gott selbst sich manifestiert. Wie viel, es wird nicht anders mit uns sein. Und eine Begegnung mit Gott kann unser ganzes Leben ändern. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass du kriegst, was du haben willst, dass du großer Mensch Gottes wirst, dass du bekannt wirst, dass du im Himmel bist, damit du so und so viele Klicks im YouTube bekommst. Es hat einfach absolut damit nichts zu tun. Es hat zu tun einfach mit Freundschaft, Liebe zu Jesus. Und es wird aber die Motivation dein Leben vollkommen ändern. Dann tust du nicht die Dinge für dich selbst, sondern du tust es aus Liebe zu Jesus. Und das ist unsere Berufung. Ihr Lieben, wir gehen auf eine Endzeit zu. Niemand weiß, ob die Entrückung vor oder nach der Trübsal sind. Ich meine nach der großen Trübsal, weil in der großen Trübsal müssen Leute sich bekehren. Und auf jeden Fall wissen wir, dass wir vor einer riesigen, erweckliche Bewegung weltweit sind. Da gibt es keine Zweifel. Wir wissen aber nicht wann. Aber Schlüssel, ihr Lieben, wir sind die Braut Christi. Nicht jede ist die Braut. Nicht alle Christen, viele sind Namenschristen. Die Braut Christi ist diejenige, die Zeit mit ihrem Bräutigam verbringt, die ihm liebt über alles, die nicht sucht für sich selbst, sondern sie sucht für ihn. Und das bedeutet, dass man die Dinge tut, wenn man zum Beispiel zum Bahnhof geht, keinen Bock hat und so, dann tut man das, weil man weiß, er möchte das, dann gehe ich hin und es ist ein Opfer, aber ich gehe aus Liebe. Das ist die Braut Christi. Amen. Und wenn ich fragen würde, wer will sich positionieren als Braut Christi, dann weiß ich, alle Hände gehen hier hoch. Ja, klar, sonst würdest du nicht hier sein oder zuhören oder würdest du einschlafen vermutlich. Einschlafen bei Predigt ist nicht vom Herrn. Gebet mit jemand hinterher. Amen. Weil ich glaube, dies ist keine Predigt zum Einschläfern, sondern es ist wirklich Wort Gottes an uns zur richtigen Zeit. Amen. So, Braut Christi. Braut Christi. Und wie ist das mit einer Braut und einem Bräutigam? Wenn du den Bräutigam nicht wirklich kennst, der schreibt dir Brief, Mails und so, aber du hast ihn noch nie gesehen, da ist es schwer, verliebt zu sein, oder? Aber wenn er dann vorbeikommt und er entspricht exakt alles, was du dir vorstellst, nur noch weit, 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 weit darüber hinaus, dann ist dein ganzes Leben verwandelt. Und das ist die Braut Christi. Und das ist, was uns bevorsteht, ihr Lieben. Amen. Aber das hat was damit zu tun, dass man wach bleibt. Amen. Halleluja. Seid ihr noch da? Ja, okay. Bis dahin. Okay. Das Wichtigste für heute Abend ist diese Ruhezeit. Wie Abraham. Aber es bedeutet nicht schlafen in der Sonne und so, sondern dass wir praktisch wie Abraham warten, lernen zu warten auf Gott, lernen zu warten auf Jesus, lernen zu erkennen, was in der unsichtbaren Welt passiert. Es sind so viele Dinge, die uns zugänglich werden und so weiter, versteht ihr? Ja, werden, ja, zum Beispiel, dass wir von Ort zu Ort, jetzt nicht um Urlaub zu gehen oder so, aber dass wir von Ort zu Ort, um zu dienen, transplantiert werden. Aber wir müssen dann lernen. Ich habe in die letzten Tage, so heute Nacht, habe ich eine Predigt gehört und das fand ich so toll. Solche Dinge wissen wir nicht über die frühere DDR und Sowjetunion, wenn noch die Mauer zu war. Ich habe hinterher direkt, nachdem die Mauer gefallen war, habe ich da gedient und so. Und ich habe gesehen, die Leute waren sehr hungrig. Und ich hörte heute Nacht in einer Predigt, jemand hat erzählt von seinem Vater. Und sein Vater hat echt dort gedient. Und da hat er natürlich die Situation der Leute echt da kennengelernt. Und da gab es zum Beispiel einen Pastor, das war ja alles nicht erlaubt. Das musstest du alle praktisch verbergen, was du tatst. Und da gab es einen Pastor, der zuständig war, ich glaube, für 10 Gemeinden. Und Sonntag musste er an 10 verschiedene Orte sein. Ja? Oder ich weiß nicht, wie viel. Und dann machte er das immer so. Früh am Morgen ging er in sein Büro. Und wenn er rausgegangen ist aus dem Büro, da war er in der ersten Gemeinde. Da hat er gepredigt, Gottesdienst. Dann ist er in sein Büro, da in der Gemeinde gegangen. Und wenn er rausgegangen ist, ist er in die zweite Gemeinde. Und so hat er den ganzen Sonntag, ohne dass die Sowjetunion und die ganze Stasi und so das gemerkt haben, ist er von Gemeinde zu Gemeinde gegangen und überall hat er gedient. Und da war dann eine Frau, die ihn besucht hat, hoffentlich nicht irgend so eine deutsche, nette, fleischliche, wohlgesonnene, seelische Person, hat gedacht, der arme Pastor, der muss so viel machen, der muss so viel dienen. Ich werde ihm ein Auto kaufen. Und dann hat sie ihm so ein altes Auto gekauft und so. Und von dem Moment an haben diese Translation aufgehört. Und er hasste sein Auto. Und er war so traurig, dass sie ihm das Auto gekauft hatte. Weil er wollte das gar nicht. Das war ja so viel praktischer davor, so viel besser. Ja, wer will nicht lieber übernatürlich? Aber das steht uns bevor. Es sind so viele Leute. Wir sollten nicht so religiös denken, wie wenn wir irgendwie katholisch oder Landeskirche oder irgendwas Traditionelles sind. Wir sind die Leute, die wirklich hungrig und ins Übernatürlich leben und dienen. Warum machen wir Ministry-Seminar am Samstag? Aber das, was wir brauchen, sind diese weitere Dinge. Und nun, jetzt brauchen wir es noch nicht, aber wir müssen es lernen, weil wir es brauchen werden. Und es gibt Vorreiter. Lass uns von denen lernen. Amen. Und nicht pennen dabei. Amen. Sonst verpasst du den Anschluss. Dann kommst du in der falschen Gemeinde an. Dann sagt dir der, du musst irgendwie in China dienen und plötzlich landest du in Afghanistan, weil du den Ausgang verpasst hast. Nein, nein, alles klar. Ich mache nur Witz natürlich. Amen.
Taliban.
Genau, du landest bei den Taliban und du musst den predigen. Und zufällig hast du noch so ein blaues Ding irgendwie. Da musst du das Wort Gottes predigen. Man sagt, dass Bin Laden hatte das auch und dass er damit praktisch verschwunden ist mit so eine blaue Glocke. Anyway, wir verlieren das Thema hier. Aber das ist, glaube ich, seid ihr einverstanden? Gott zu suchen, zur Ruhe kommen, ihm genießen, sich Zeit zu nehmen. Hab auch mal den Mut, einfach dich hinzusetzen, mit ihm einfach nichts zu tun. Genieß ihn einfach und warte. Genieß ihn und warte. Amen. Und plötzlich bewegt sich was im Raum. Und dann kommst du um 3 Uhr nachts zu mir und sagst, Alice.
Du musst
ja, oder ich rufe euch alle an um 3 Uhr nachts. Wisst ihr, was gewesen ist? Komm morgen alle zum Gottesdienst. Ihr werdet was erleben. Aber es wird passieren. Es wird passieren, weil wir sind nah dran. Und ich spüre, ich hatte so den Eindruck die letzten Tage, dass Gott mir sagte, du stehst kurz vor etwas. Es ist so wie Abraham. Der stand kurz vor etwas neu, weil das ist die letzte Begegnung mit Gott, bevor sein Kind zur Geburt gekommen ist. Ja, aber es war nötig, dass er in diese Erwartungshaltung, ohne von Gott zu erwarten, ohne Manipulation, da gesessen hat. Und da hat Gott gesagt, wahrscheinlich, okay, jetzt bist du ready. Mit 100 Jahren kann ich dir dein Kind geben. Was?
Da gibt es noch Potenzial.
Ja, Potenzial.
Ich will gar nicht. Ich habe aber keine Verheißung dazu. Aber ich habe Verheißung für Zeichen und Wunder. Aber wie, ihr Lieben, ich bin überzeugt, dass wir deshalb am Bahnhof sind und dass es keine verlorene Zeit ist und dass wir die größten Dinge dort sehen werden.